Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Das merke ich selber, dass das schwieriger ist mit Corona, mit wenig Geld. Weil das wird ja natürlich alles teurer. Fleisch, Wurst, man sieht es auch an den Nudeln, auch Obst, Paprika. Nur der Lohn wird nicht mehr, ne?
Alles wird teurer in Corona-Zeiten. Milliarden für die deutsche Konjunktur. Doch wo bleiben diejenigen, die sozial nicht so gut aufgestellt sind? Kommt von den vielen Milliarden bei Ihnen überhaupt etwas an? Längst fordern Experten spezielle Hilfsprogramme für ärmere Menschen. Und darum soll es heute hier in der Lebenszeit auch gehen. Von der Corona-Krise besonders betroffen, sozial benachteiligte Menschen. Wie geht es Ihnen in dieser Zeit und was muss die Gesellschaft dazu? Ich bin Petra Enzminger, freue mich, wenn Sie zuhören. Und Sibylle Kölmel hat sich in Göttingen umgehört. Wenig Geld in Corona-Zeiten, wie ist das?
Man kann sich nicht zum Beispiel Medikamente kaufen, man kann sich nicht leisten.
Ich habe in der Gastronomie gearbeitet und hatte eh schon von meinen Eltern her finanziell keine Unterstützung. Und jetzt kann ich halt nicht mehr kellnern deswegen. Und dadurch ist es wirklich gerade schon sehr, sehr schwierig. Und das BAföG-Amt, dadurch, dass es von zu Hause aus arbeitet, habe ich zum Beispiel seit 3 Monaten kein BAföG bekommen, weil sich alles sehr verzögert.
Das sieht man ja schon bei uns in der Mindestlohnbranche. Die Lebensmittelpreise sind ja so angestiegen, du kannst dich ja schon gar nicht mehr gesund ernähren. Du hast ja gar keine Chance mehr dazu, ne?
Also ich merke, die Leute kommen nicht klar. Also ich sehe es ja hier sicher, wo ich liefere jetzt und so, ne, mit Liefern und so. Die können auch nicht mehr sich das Essen leisten.
Wenn man halt nicht so viel Geld hat und für Essen alles ausgibt, dann kann man auch einfach ganz leicht auf der Straße landen.
Es kommt sicherlich auf die Wohnverhältnisse an. Wenn du wenig Geld hast, aber eine Wohnung, wo du, ich sag mal, Auslauf hast mit einem Garten, dann ist ein ganz großes Manko, was du mit Kindern hast, einfach schon mal wieder ausgeglichen. Dann kannst du sagen, geht raus, spielt.
Wenn Sie sich vorstellen, vielleicht eine 4-köpfige Familie auf 75 Quadratmetern, womöglich noch ohne Balkon, dass da also Probleme vielleicht sogar in Richtung häuslicher Gewalt auftreten können, dann kommt die Kurzarbeit dazu. Die Leute haben weniger Geld, weniger Möglichkeiten, ihren Kindern was zu bieten. Da entstehen Probleme, die man vorher nicht hatte.
Von der Corona-Krise also besonders betroffen, fragen wir heute. Wir sprechen mit und über sozial benachteiligte Menschen. Sie können uns anrufen, um sich direkt auch an dieser Sendung zu beteiligen. Vielleicht müssen Sie gerade den Gürtel sehr viel enger schnallen. Finanzielle Einbußen müssen ja wirklich viele Menschen hinnehmen gerade. Kurzarbeit, Jobverlust, aber auch zusätzliche Ausgaben, wie gerade gehört, weil eben die Kinder auch zum Beispiel nicht mehr in der Schule Mittag essen. Die Tafeln arbeiten nur noch eingeschränkt. Auch das ist für viele ein Problem. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Wenn Sie weitere Beispiele haben, melden Sie sich gerne bei uns. Die Telefonnummer noch einmal 00800 4464 4464, bundesweit kostenfrei. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an diese Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de und gerne auch mit Rückrufnummer oder aber auch anonym, wenn Sie Ihren Namen nicht nennen mögen, kein Problem. Wie geht es denjenigen, die finanziell aber auch auf sozialer und auf der Bildungsebene schwächer aufgestellt sind? Welche Unterstützung benötigen Sie? Darum also geht es hier in der Lebenszeit. Und ich möchte Ihnen unsere Teilnehmenden rasch vorstellen. Mit dabei sind heute einmal Professor Dr. Birgit Leyendecker. Sie ist Entwicklungspsychologin an der Ruhr-Universität Bochum, von dort auch zugeschaltet. Grüße Sie herzlich.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Julian Thiele ist Straßensozialarbeiter bei der Caritas aus Hamburg uns zugeschaltet, wo er auch unterwegs ist. Herzlich willkommen auch an Sie.
Guten Morgen.
Und Julian Thiele, Sie arbeiten als Straßensozialarbeiter. Um wen kümmern Sie sich da? Wem helfen Sie?
Genau, wir sind tagtäglich auf den Straßen der Hamburger Innenstadt unterwegs und sprechen obdachlose Menschen an, beziehungsweise alle Menschen, die wir als obdachlos oder vielleicht auch bedürftig wahrnehmen, weil sie Pfandflaschen sammeln und Co. Und versuchen, mit den Menschen in Kontakt zu treten und zu schauen, was wir tun können und in welcher Lebenslage diese sich gerade befinden.
Wir werden noch definieren, was wir darunter verstehen können, sozial benachteiligt, möchten aber zunächst an Ihren Erfahrungen auch teilhaben. Die Corona-Krise, die trifft die sozial Benachteiligten besonders hart, ist von Armutsforschern, auch von Soziologen zu hören und ist etwas, was Sie bei Ihrer Arbeit auch beobachten?
Ja, absolut, auf jeden Fall. Man muss ja allgemein sagen, dass sozusagen die Normalbevölkerung bestenfalls in einen Zustand versetzt werden soll, wo sie die Wahl hat und unterschiedliche Möglichkeiten, Systeme und Netzwerke zu nutzen, um sich selbst sozusagen bestmöglich zu versorgen. Und Menschen in Armut und vor allen Dingen der Personenkreis, den wir adressieren, Menschen, die auf der Straße leben oder eben keinen Wohnraum mehr haben, haben überhaupt gar keine Wahlmöglichkeiten, sondern sind eigentlich von dem Versorgungssystem der Wohnungslosenhilfe abhängig. Sozusagen das letzte Auffangnetz, was es gibt, wenn man aus allen anderen Systemen herausgefallen ist. Und Corona hat es eben auch dazu geführt, dass dieses Netz erstmal größtenteils weggebrochen ist. Denn auch die Einrichtungen mussten von heute auf morgen schließen. Und die Menschen hatten eben keinen Wohnraum oder keine individuellen Möglichkeiten, sich zurückzuziehen und sich selbst zu versorgen. Und standen hilflos vor den Einrichtungen. Und das hatten wir mit denen auch gemeinsam eigentlich, weil wir uns selbst gar nicht so schnell vorbereiten konnten und mit ihnen gemeinsam mit Abstand vor den Einrichtungen standen und gar nicht wussten, was wir eigentlich wo anbieten können.
Das heißt, Sie wurden sehr überrascht von den vielen Maßnahmen, die da plötzlich getroffen wurden.
Ja, absolut. Wir hätten uns irgendwie schon gewünscht, dass man sagen kann, dass das Hilfesystem bzw. die Auffangnetzwerke für Menschen in Armut irgendwie ausgestattet werden oder kreativ Wege finden, sozusagen, um das abzufedern, den Notstand. Gleichzeitig natürlich völliges Verständnis. Viele dieser Einrichtungen, die Menschen in Armut adressieren, sind von vielen Menschen besucht. Das heißt, es sind schon fast immer Massenansammlungen an Menschen, wo wir von mehreren hundert Menschen sprechen. Und es war einfach sozusagen das Wichtigste, sich selbst und andere zu schützen. Und dann war das zwangsläufig eigentlich die einzigste Entscheidung, die erstmal möglich war, die Einrichtungen zu schließen und sich sozusagen neu zu sortieren und zu schauen, wie es weitergehen kann.
Wie wurde das denn dann neu sortiert? Da standen dann, wie Sie sagen, ja wirklich viele Menschen vor den geschlossenen Toren und konnten das, was sie eigentlich brauchen, die Grundversorgung überhaupt nicht mehr gewährleisten. Sie konnten nicht helfen. Wie ging das dann weiter?
Ja, absolut. Also die Einrichtungen, zumindest so feste Einrichtungen, wenn wir von Tagesaufenthalt sprechen, von Essensausgaben, von Tafeln und Co., haben relativ lange gebraucht, um sich neu zu sortieren, um zu klären, inwiefern ist überhaupt sozusagen eine Essensausgabe möglich, inwiefern können Duschen überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Das Resultat war, wir konnten uns als Straßensozialarbeiterinnen relativ schnell anpassen. In der Caritas haben wir uns relativ schnell aufs Fahrrad gesetzt mit einem Anhänger dran, eine Rikscha noch dazu und Bollerwagen und ehrenamtliche Studierende und haben Lunchpakete geschmiert und diese verteilt, haben Lebensmittelgutscheine und Handgeld verteilt, die durch Spenden von der Bevölkerung zusammengekommen sind. Das war sozusagen die erste Reaktion, die wir liefern konnten. Zwangsläufig war es aber so, dass man sagen muss, Angebote wie Duschmöglichkeiten, die wir eben nicht einfach mal so aus der Hand zaubern konnten, und reguläre Essensausgaben haben erst ca. 3 Wochen später wieder geöffnet. Das heißt, diese Zeit galt es für die Menschen zu überbrücken ohne Versorgung, die vorher sozusagen schon nicht ausreichend war.
Ist relativ schwer vorstellbar, wenn man das ständig zur Verfügung hat, selbstverständlich auch die Toilette zur Verfügung hat. Wo sind die Leute hingegangen?
Eigentlich sind sie relativ hilflos auf den Straßen unterwegs gewesen. Das haben wir selbst gemerkt. Es hat sich sehr zentralisiert. Viele Menschen haben den Hauptbahnhof aufgesucht, weil man natürlich auch geschaut hat, ob man da vielleicht sogar nach Geldspenden von den letzten Pendlern oder Touristen abgreifen kann, die unterwegs sind. Wir haben gemerkt, dass wenn wir unterwegs sind, dass wir bis zu 3-fach an Menschen angetroffen haben und sich das auch sehr umgedreht hat. Der Ansatz unserer Hilfe, eigentlich sind wir die Menschen, oder wir sprechen eher die Menschen an und versuchen Kontakt aufzunehmen. Und in Corona-Zeiten war es komplett umgedreht. Also wir sind gekommen, man hat uns wahrgenommen und man hat uns fast schon quasi überrannt. Also mehrere Menschen, die gleichzeitig kommen und einen ansprechen. Einfach die Angst, übersehen zu werden, war gigantisch. Und das machte es vor allen Dingen auch für uns schwierig, für uns selbst Abstand zu halten und die Schutzmöglichkeiten einzuhalten, aber eben auch die Menschen gegenseitig dafür aufzuklären.
Und wenn man Ihnen so zuhört, dann merkt man, dass es auch nicht zuletzt darum ging, tatsächlich Hilfe zu bekommen. Das heißt, die Hilfesuche war enorm groß, weil diese Menschen nicht mehr wussten, wo sie sich hinwenden sollen. Ist das so?
Ja, genau. In Hamburg war es so und auch in vielen anderen Städten, dass sozusagen zentrale Einrichtungen, meist eben am Hauptbahnhof angebunden, wie in Hamburg die Bahnhofsmission, versucht hat, relativ schnell eine Zentrale der Informationsausgabe zu sein, wo Menschen wieder Infos erhalten, eben und auch wir, welche Einrichtungen bieten zu welcher Uhrzeit was an. Das hat aber natürlich auch recht schlecht funktioniert, weil die Informationen einfach nicht zur Verfügung waren und nicht richtig verlässlich waren. Man hat dann angefangen, eben auch wieder erste Lebensmittelausgaben zu machen. Nur war es da eben auch einfach verboten, dass sich da größere Massen wieder ansammeln. Aber aufgrund dessen, dass alles andere weggebrochen war, war das gar nicht zu verhindern. Das machte es ganz schwierig, sozusagen für alle möglichen kreativen Wege der Versorgung wieder neu zu starten.
Von der Corona-Krise besonders betroffen, das ist das Thema heute hier in der Lebenszeit. Wir möchten über diejenigen Menschen oder die Situation der Menschen sprechen, die sozial benachteiligt sind. Sie betreuen nun eine Gruppe, die es sehr hart getroffen hat. Es gibt sicherlich da noch Varianten, ganz unterschiedliche Personengruppen, die wir hier auch noch ansprechen wollen. Wenn wir von sozialer Benachteiligung sprechen im Vorfeld der Sendung, hat es da auch einen Hinweis an unsere Redaktion gegeben, dass diese Begrifflichkeit vielleicht nicht ganz so korrekt ist, beziehungsweise man ein bisschen abwägen muss, wie man damit umgeht. Aber tatsächlich wird das ja auch von Sozialverbänden so umschrieben, sozial benachteiligt, wenn es um welche Personen geht. Wie fällt da Ihre Definition aus?
Also ich fasse es immer ganz einfach, dass man glauben sagen kann, dass ich es vereinfache, Menschen, die sozusagen eine niedrigere Statusposition haben, die gesellschaftlich und politisch eine sehr kleine Lobby vorfinden können und daraufgrund sozusagen selbst in der eigenen Vertretung ihrer Interessen eingeschränkt sind und eben ausgeschlossen von selbstverständlichen Versorgungsnetzwerken. Also den Menschen steht eben weniger Ressourcen und weniger Güter und Räume zur Verfügung, um sich selbst sozusagen eigene Lebensbewältigung zu bestreiten.
Dass es wichtig ist, das genau zu definieren, das zeigt uns auch schon die ersten Reaktionen, die wir haben von Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen haben. Ein Hörer schreibt, es ist ärgerlich, wenn nicht finanziell benachteiligt und sozial benachteiligt unterschieden werden. Das sollte noch einmal differenziert werden, das wollen wir auch tun. Und eine weitere Hörerin ist entsetzt über die Sprache. Wenn ich kein Geld habe, bin ich nicht unsozial. Genau darum soll es uns auch gar nicht gehen, dass wir hier stigmatisieren wollen oder ähnliches. Professor Dr. Birgit Leyendecker, Sie können uns da sicherlich auch ein bisschen weiterhelfen, Entwicklungspsychologin an der Ruhr-Universität Bochum. Sie leiten das interdisziplinäre Zentrum für Familienforschung an der Ruhr-Uni und würden was sagen, wer ist aufgrund der Corona-Maßnahmen auch trotz aller Lockerungen weiterhin besonders in Gefahr, wenn es um die soziale Stellung geht, wenn es um Armut auch geht?
Wir müssen da noch ein bisschen differenzieren. Und von daher passt das auch ganz gut, dass jetzt noch mal so kritisiert wird, was ist jetzt das Sozial und Unsozial noch mal, dass man sich das mal genauer anguckt. Wir müssen einerseits noch mal gucken, was für eine sozioökonomischen Lage befinden sich Menschen. Also da gehört auch dazu, wie viel materielle Güter hat man einfach, wie viele Ressourcen hat man, wie viel Einkommen hat man. Die anderen Sachen, das ist ganz klar, das wurde ja vorhin auch schon gesagt, dass das nochmal, wenn man da zu denjenigen gehört, die arm sind, die obdachlos sind, die auf Pfandsammeln angewiesen sind und anderes mehr, dann hat man sehr, sehr schlechte Karten da. Der andere Aspekt ist auch nochmal so die so grundsätzlich so soziodemografische Lebenssituation. Also mit wem lebe ich zusammen? Lebe ich in einer Familie? Bin ich alleinerziehend? Oder wer ist noch da, mich zu unterstützen? Also wo auch noch das ganze soziale Netzwerk hinzukommt. Und die dritte Sache ist auch noch mal so die so psychosoziale Lage. Wie sieht es in den Familien aus? Ging es schon vor der Corona-Krise allen gut? Oder ging es ihnen weniger gut? Also was ist die psychische Gesundheit? Was ist die körperliche Gesundheit? Gibt es Familienmitglieder, die gepflegt werden müssen? Gibt es Familienmitglieder, die eine Behinderung haben, um die sich besonders gekümmert werden muss? Das sind ganz unterschiedliche Stränge, aber die je nachdem, also wo nicht nur materielle Ungleichheit, aber auch die Lebenssituation und die psychische Verfassung, wo die alle dazu beitragen, ob man die Risiken, die sich durch Corona ergeben, besser abfedern kann oder nur sehr schwer abfedern kann.
Und wenn wir es konkret machen, wenn Sie zum Beispiel eine Familie beschreiben würden, die in diesen Corona-Zeiten möglicherweise es auch besonders schwer hat, weil verschiedene dieser Komponenten, die Sie genannt haben, zutreffen. Was wäre da so ein Beispiel, den Sie vielleicht auch kennen?
Ich beschäftige mich halt mit Migration und in letzten Jahren noch verstärkt so mit Neuzuwanderung und geflüchteten Familien. Und da sehe ich einfach da nochmal, dass da bei vielen neu zugewanderten Familien, gerade nochmal im Rahmen so der EU-Osterweiterung, dass da im Grunde genommen nochmal alle Sachen zusammenkommen. Da haben wir Familien, die oft mehrere Kinder haben. Wir haben Familien, die sehr, sehr geringes Einkommen haben. Hier waren ja Beispiele, dass die Eltern oder meistens sind die Väter, aber vielleicht auch die Mütter zum Beispiel in den Schweinemastbetrieben oder in den Schlachtereien arbeiten und da nochmal besonderen Risiken ausgesetzt sind. Also wenig materielle Ressourcen. Sie kennen die Sprache nicht. Sie haben kein soziales Netzwerk, auf das sie zurückgreifen können. Und sie haben einfach nochmal ganz besondere Herausforderungen zu bewältigen. Und wenn dann noch, also besondere Herausforderungen zu bewältigen, überhaupt das Ankommen in Deutschland, die Sprache nicht kennen und so weiter. Und wenn die dann Kinder haben, die normalerweise irgendwie so eine Struktur hatten im Tag, dass sie zur Schule gingen. In der Schule waren sie bekannt, es waren verantwortungsvolle Erwachsene da, die sich um sie gekümmert haben. Sie haben vielleicht Mittagessen bekommen und es gab einfach eine Tagesstruktur. Wenn das alles wegbricht, dann sind die Familien auf sich allein gestellt und haben keinerlei Ressource mehr, auf die sie zurückgreifen können.
Julian Thiele, Sie arbeiten vor allem mit Menschen, die kein Obdach haben, beziehungsweise mit Wohnungslosen, wo wir gerade beim Definieren sind. Wo ist denn da der Unterschied?
Und zwar kann man sagen, also es gibt relativ viele sozusagen explizite Untergruppen in der Definition von Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit sprechen wir immer davon, wenn ein Mensch wirklich akut sozusagen kein Dach mehr über dem Kopf hat, wenn er Platte macht, sagen wir oft, in der Wohnungslosenhilfe. Das heißt, wenn er auf der Straße schläft, im Park, auf der Parkbank, im Gebüsch, in einem Zelt und Co. Wohnungslosigkeit ist, wenn er über keinen eigenen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügt. Das kann unterschiedliche Ebenen haben. Das heißt, es sind vielleicht junge Leute, die irgendwo als Couchsurfer bei Freunden immer wieder unterkommen. Das sind Menschen, die in einer Notunterbringung oder in einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung von der Kommune sind, weil sie sozusagen ihre Wohnung verloren haben und nur darauf warten, mit neuen Wohnraum versorgt zu werden. Wohnungslos sind aber eben auch eigentlich sozusagen von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, die eben zum Beispiel in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben, weil es vielleicht Probleme gibt, Beziehungsprobleme, weil es am konfliktreichen Zusammensetzung im Wohnraum gibt, weil vielleicht der Wohnraum unzumutbar ist, weil er vielleicht der Ausstattung sozusagen keiner Gesundung gut tut, weil es vielleicht Verschimmelung gibt, weil es Überbelegung gibt, was wir immer wieder erleben, gerade im Bereich von Migration, dass diese Menschen oft auf kleinen, engen Raum sozusagen untergebracht werden, ausgebeutet werden und damit Geld verdient wird. Das heißt, da gibt es relativ viele Untergruppen. Obdachlos ist eben immer das, was gezielt wirklich auf der Straße ist. Ich habe keine andere Möglichkeit, mir hier und heute ein Dach über den Kopf zu verschaffen.
So oder so auf jeden Fall schwierige Lebenssituationen in diesen Zeiten, wo Corona-Maßnahmen vieles nicht möglich machen, wie Sie uns das ja auch schon geschildert haben, von der Corona-Krise sicherlich besonders betroffen. Wir sprechen heute hier in der Lebenszeit über sozial benachteiligte Menschen, die eben auch klarkommen müssen mit diesen Maßnahmen in dieser Krise. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und gewählt hat diese Nummer Friederike Botte, die uns aus Berlin angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Hallo, Böttcher ist mein Name.
Böttcher, okay. Ja, Sie möchten uns etwas zu diesem Thema auch beitragen, nämlich was?
Genau, also ich bin ehrenamtlich aktiv als Hartz-IV-Betroffene bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und wir haben da uns beteiligt, also etliche von uns, an einer Petition an Hubertus Heil, dass wir während der Corona-Zeit 100 Euro mehr im Regelsatz bekommen. Und dann wurde uns zurückgeschrieben vom Ministerium, Hartz-IV-Betroffene machen es sich mit der Tafel sehr, sehr einfach. Und dazu muss ich sagen, also es gibt eine Vielzahl von Sachen, wo man völlig schuldlos, also jetzt nicht irgendwie sanktioniert, Gelder freimachen muss aus dem Regelsatz, die eigentlich gar nicht dafür zuständig sind. Zum Beispiel, es werden pro Jahr x Millionen zugebuttert aus dem Regelsatz in die Miete, weil halt der Wohnungsmarkt in den Großstädten es nicht hergibt, dass man mit dem festgelegten Satz eine Wohnung finanziert kriegt. Es gibt eine Vielzahl von Sachen, wo man völlig schuldlos, weil das Jobcenter die Leistungen falsch berechnet hat, weil das Jobcenter personell völlig überlastet ist, dann sollen die halt klagen. Ja, wie lange dauert denn so eine Klage?
Wenn wir darüber sprechen, dass das gerade in der Corona-Krise eben auch schwierig ist für Menschen, die zum Beispiel Hartz IV beziehen, was würden Sie sagen, was haben Sie da selber gespürt, was war am schwierigsten jetzt in den zurückliegenden Wochen?
Also für mich war persönlich am schwierigsten, weil ich alleinstehend bin und halt sehr politisch interessiert bin, dass die ganzen Veranstaltungen wegfielen. Und dann sitze ich halt in meiner Einzimmerbude, bin selber schon Ende 50 und gehöre also schon so ein bisschen zur Risikogruppe. Und dieses viele Alleinsein, das fand ich schlimm und konnte mich eben auch nicht irgendwie trösten. Ich hatte nicht die ganze Zeit einen Online-Anschluss zur Verfügung, weil mein Aufladekabel kaputt ging. Und dann kostet das aber wesentlich mehr, wenn man das bestellt, als wenn man das selber sich in einem Laden besorgt. Und die waren ja aber zu. Und dann mit Essen sich trösten oder so, das geht natürlich auch nicht. Also ich habe in der Zeit jetzt 10 Tage an einer Sellerieknolle rumgenagt, weil zum Beispiel Aldi Nord bis zu 240% teurer in den Gemüsepreisen geworden ist, just in der Corona-Zeit.
Lebensmittel werden teurer, man kann sich nicht mehr so viel leisten. Sie sind politisch engagiert, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja. Aber jetzt sind gerade Milliarden bewilligt worden zur Ankurbelung der Wirtschaft. Fühlen Sie sich da vertreten?
Überhaupt nicht, also muss ich leider sagen. Da falle ich vollkommen durchs Raster, außer natürlich in dem Punkt Mehrwertsteuer, wobei wir da ja noch nicht wissen, was daraus wird. Aber ansonsten dümple ich auf dem zweiten Arbeitsmarkt rum, habe in meinem Alter keine Chance mehr auf Sachen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die mich komplett ernähren. Und insofern falle ich rundum, auch jetzt bei den gestern beschlossenen Sachen der Bundesregierung, falle ich vollkommen durchs Raster.
Friederike Böttcher, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns angerufen haben, die 00800 446 4464 gewählt haben. Wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten. Da geht es weiter hier mit der Lebenszeit. Weiter geht es mit der Lebenszeit an diesem Freitag, von der Corona-Krise besonders betroffen. Sozial benachteiligte Menschen, wie wird auf sie geschaut, wenn es um Hilfsprogramme auch geht? Wird da auf sie geschaut? Darüber sprechen wir heute in der Lebenszeit und wir wollen da nicht nur auf die extremsten Schicksale schauen. Viele Jobs sind weggebrochen. Die jüngsten Arbeitslosenzahlen zeigen das ja sehr deutlich. Wo vorher noch ein Einkommen war, ist plötzlich keins mehr oder es wird Kurzarbeitergeld gezahlt. Was eine große Einbuße ja auch beim monatlichen Einkommen bedeutet. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Sabine Zimmermann, hat eine deutliche Aufstockung des Kurzarbeitergeldes gefordert, um eine soziale Katastrophe, wie sie es formuliert hat, zu verhindern. Wegen der Corona-Krise würden viele Kurzarbeitende zu Hartz IV aufstockern, kritisierte sie. Vielleicht möchten Sie uns ja auch ein Beispiel nennen, uns erzählen, wie es Ihnen geht. Sie können uns anrufen 00800 446 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Ich wiederhole nochmal. 00800 4464 4464. Die Bundesregierung hat gerade ihr Konjunkturprogramm vorgestellt. Milliarden, die die Wirtschaft stützen. Wo bleiben aber die Menschen, die wenig haben? Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider, der hat das Gesamtpaket dahingehend deutlich kritisiert. Hören wir jetzt.
Wir haben überhaupt kein Verständnis dafür und halten es auch eines Sozialstaates für völlig unwürdig, dass arme Menschen in der Grundsicherung, sofern sie keine Kinder haben, überhaupt keine Hilfen von dieser Koalition bekommen. Wir haben Tafeln geschlossen, die Lebensmittelpreise sind zum Teil explodiert. Die Menschen der Grundsicherung haben zusätzliche Ausgaben für Masken, für Desinfektionsmittel und anderes und bekommen nicht einen Cent Unterstützung.
Nicht einen Cent, so also Ulrich Schneider vom Paritätischen. Milliardenschwere Hilfspakete, um die Wirtschaft anzukurbeln einerseits, aber andererseits Hilfe für Menschen, die besonders wenig Geld zum Leben haben. Langzeitarbeitslose, Aufstocker, Alleinerziehende, Wohnungs- und Obdachlose, Fehlanzeige. Ist das so? Birgit Leindecker, Sie sind auch nicht nur Entwicklungspsychologin an der Ruhr-Universität Bochum, Sie sind auch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen des Bundesfamilienministeriums. Wenn Sie auf diese Hilfsmaßnahmen jetzt schauen, die Bundesregierung da auf den Weg bringen will. Was empfinden Sie da?
Ich bin ehrlich gesagt nicht super zufrieden mit diesen Maßnahmen. Also ich freue mich zwar, dass irgendwie auch so auf Familien geachtet wird und dass jetzt irgendwie auch geschaut wird, dass die nochmal irgendwie extra Geld bekommen. Aber es wird meines Erachtens viel zu sehr mit dem Gießkannenprinzip verteilt. Und wir müssen wirklich gucken, dass wir dass wir auch gezielt investieren. Und eine Sache, wo wir wirklich zu wenig machen und wo wir auch zu wenig darüber nachdenken, ist, dass wir müssen wirklich große, massive Programme haben, um auch nochmal diese Bildungsschere, die auseinandergeht und die gerade auch nochmal irgendwie arme Familien betrifft. Da müssen wir wirklich rein investieren und wir müssen die Chancen jetzt irgendwie auch nutzen, die sich Corona bietet. Wir müssen, also was vorhin in den Nachrichten gesagt wurde, dass jetzt irgendwie Schulen möglichst wieder öffnen sollen. In Nordrhein-Westfalen werden in gut 2 Monaten die Schulen nach den Sommerferien geöffnet am 12. August. Und dass dann alles wieder normal sein soll, sehe ich nicht. Wir werden Kinder haben, die enorm heterogen sind, die vorher schon unterschiedlich waren, aber wo die Heterogenität sich noch mal sehr verstärkt hat, wodurch das so unterschiedliche Lehr- und Lernvoraussetzungen für die Kinder gab. Und da müssen wir irgendwie handeln. Wir müssen irgendwie gucken, wie es Möglichkeiten gibt, Kinder in Kleingruppen zu unterrichten. Dass wir zum Beispiel Lehramtsstudierende, die auch gerne noch mal extra Jobs haben, dass wir die an die Schulen holen, dass die noch mal als Assistant Teachers die Lehrkräfte unterstützen. Mhm. Wir müssen einfach langsam, denke ich mal, gucken, dass wir da konkrete Programme haben, auch wenn die vielleicht nicht perfekt sind und wenn wir die adjustieren müssen, aber dass wir überhaupt was machen und nicht nur so wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die Corona-Zahlen achten.
Da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen. Sie sind da ja sehr aktiv, haben auch ein Projekt angeschoben. 00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, den ich gerne ansprechen möchte. Norbert Duhmann hat uns aus Itzehoe angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier an die ganze gesamte Runde. Da muss ich Ihnen da mal was zu sagen. Es ist sogar auch hier in Itzehoe auch möglich. Ich habe auch versucht, Menschen auch mit der Tafel da irgendwie was zu organisieren. Es wohnen sogar in Itzehoe welche sogar in Gärtenlauben, die, dass das eigentlich gar nicht erlaubt ist, dass das aber trotzdem durch die viele Armut, das wird ja auch wohl in der gesamten Republik auch sein, aber die halten sich auch mal zu überleben, auch Hühner, und dann waschen tun sie sich dann mit Regenwasser, mit Auffangen und das ist dann auch eine Möglichkeit, aber es ist nun kein Zustand. Man darf ja nicht in einer Gartenlaube nicht wohnen, aber das, und die Mieten, die sind ja auch so ziemlich keine Sozialwohnung, die hier gar nicht entstanden sind, auch hier in Itzehoe noch nicht. Das sind viele Dinge, die viel am Platze sind.
Das ist eine Beobachtung, die Sie machen, dass die Menschen in Gartenlauben Unterschlupf suchen, die jetzt erst durch die Corona-Maßnahmen aufgetreten ist, oder haben Sie das schon vorher beobachtet?
Ja, das hatte ich schon jahremäßig schon beobachtet. Das sind auch welche bei, die nur mal die Bierflasche kennen, das Hopfen mal verloren. Aber es gibt manche, will ich nicht alle über einen Kamm scheren, die oder vor die Obdachlosen runtergebracht wurden. Das Obdachlosenheim ist auch überfüllt und dann kommen eben mal die Gartenlauben mal zustande, dass sie dann sich dann eben ein bisschen Radieschen anpflanzen und dann sich versuchen, da das Leben besser zu machen. Aber ich habe schon einen Versuch, der kam auch bei mir nach Hause, den ich da sagte, kann er bei mir mal duschen. Dann habe ich noch gesagt, dann während der Zeit helfe ich da noch mal ein paar Menschen, wie ich kann. Aber es soll ja nicht bei mir auf Dauerzustand, dass ich Menschen, die bei mir kommen und duschen, ja, das ist dann mal, dann freuen die sich, dass sie einmal gewaschen sind. Aber das ist ja die Möglichkeit, kann man ja auch irgendwie mit Hilfe sein, auch hier nicht zu hören. Ne?
Norbert Duhmann, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und Ihre Beobachtungen auch geschildert haben. Wir haben Julian Thiele mit in der Sendung. Er ist Straßensozialarbeiter bei der Caritas, hat uns hier ja schon auch geschildert, was er erlebt in dieser Corona-Zeit, wie es den Menschen geht, die kein Obdach haben oder auch keine Wohnung haben, keine Bleibe jedenfalls. Wenn Sie das hören, was unser Hörer da gerade, Herr Duhmann, geschildert hat, ist das etwas, was Sie auch erleben, dass es oftmals auch wirklich darum geht, sich mal sauber machen zu können? Sie haben es auch gesagt, in der Corona-Zeit war das jetzt ganz, ganz schwierig, weil viele Einrichtungen einfach auch zugemacht haben und es dann auch nicht möglich war, sich zu säubern.
Ja, genau. Ich kann das absolut nur aufgreifen und bestätigen, was der Anrufer uns gerade mitgeteilt hat. Und es sind Beobachtungen und traurige Beobachtungen oder Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren sammeln. Die Corona-Krise in Bezug auf Gesundheit und Hygiene hat uns einfach gezeigt, dass sozusagen zu dem Zeitpunkt, als Hygiene und individuelle Gesundheit so hochgeschrieben war wie noch gar nicht, um sich selbst und andere zu schützen, wurden eben diese Menschen in Armut komplett ausgelassen. Da kann man sozusagen das auf ganz niedrigschwelliger Ebene sehen. Obdachlose, die absolut gar keine Möglichkeit mehr vorfinden konnten, eine Dusche zu finden. Das kann man sogar noch erweitern und sagen, wenn auch die öffentlichen Toiletten schließen, fehlte es sogar an Waschbecken und WC-Möglichkeiten. Gleichzeitig fehlten finanzielle Mittel, um überhaupt sozusagen sich Mittel wie Desinfektionsmittel, Reinigungstücher und sonstiges selbst zu organisieren. Das heißt, die Menschen sind komplett vom Tellerrand gefallen. Und allgemein kann man eben sagen, auch nochmal aufgreifend auf dessen, wie werden Menschen in Armut sozusagen unterstützt, vielleicht auch durch das Konjunkturpaket, dass wir allgemein merken, dass wir gerade in der Wohnungslosenhilfe seit Jahren eine Armutshierarchie haben. Also wenn wir immer davon sprechen, sozial benachteiligte Menschen in niedrigeren Statuspositionen, sprechen wir eben auch immer von einer Armutshierarchie, wo Menschen sind, die entlang von Aufenthaltstiteln, von Herkunft und Nationalität und von Einkommen sozusagen abgestuft werden. Und dadurch entstehen Zustände, wie uns der Anrufer sie gerade beschrieben hat, dass Menschen auch in den illegalen Raum gehen müssen, um sich sozusagen zur individuellen Lebensbewältigung oder diese individuelle Lebensbewältigung bestreiten zu können. Und das ist uns ein großes Anliegen seit langem, dass gerade auch die Hilfesysteme, da haben sich viele Hilfesysteme entwickelt. In Hamburg haben wir ein extremes Parallelsystem, vor allem was die gesundheitliche Versorgung von Menschen betrifft, die irgendwie im Regelsystem nicht ankommen. Und dieses Regelsystem müsste einfach alle aufgreifen. Und das Parallelsystem könnte man natürlich unendlich mit Geld ausstatten. Das bräuchte es auch, um überhaupt sozusagen adäquat helfen zu können, weil der Personenkreis immer größer wird von Menschen, die nicht versorgt werden, gerade in Bezug Gesundheit. Es würde aber immer hinterherrennen, wenn sozusagen Verhältnisse bestehen bleiben, wie sie derzeit sind. Und Corona hat, glaube ich, nochmal, was mir immer nochmal wichtig ist, wir haben in der Corona-Zeit erlebt, dass es extrem viel Solidarität mit Menschen in Armut gab, mit Menschen, die auf der Straße gelebt haben, die benachteiligt waren. Da sind viele Petitionen entstanden, es sind viele Spendenaktionen entstanden, kreative Ideen sozusagen, wie man Armut begegnen kann und wie man die Krise ein bisschen abmildern kann. Aber was natürlich auch daraus resultiert, eben was vorhin auch schon mal angesprochen wurde durch die andere Anruferin, jeder ist sein Glückes Schmied und jeder muss auf sich achten, wie er seine eigene Existenz sichert. Das heißt, die eigene Absicherung von Einkommen und der Fokussierung auf Leistung und auf sich beweisen und Wirtschaft nimmt eben auch nochmals zu. Und das sind Dinge, worunter Menschen in Armut, vor allem auch auf der Straße und eben auch Menschen, die Sozialleistungen zum Beispiel beziehen, schon sehr stark sozusagen damit konfrontiert und stigmatisiert sind, selbst verantwortlich gemacht werden für die Lebenslage. Individuelles Fehlverhalten wird vorgehalten. Und das Traurige dabei ist, dass wir das immer mehr in politischen Ebenen auch wahrnehmen. Also dass ein Konsens entsteht dessen, dass doch individuelles Fehlverhalten Ursache ist und nicht irgendwie gesellschaftliche, politische Verhältnisse, die die Menschen dahin drängen, wo sie sind.
Julian Thiele, ich möchte an dieser Stelle auch noch eine weitere Hörerin mit ins Boot holen, weil ich glaube, dass es ganz gut passt, was sie zu sagen hat und ihre Erfahrungen, die sie gemacht hat, zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Schönen guten Morgen nach Hamburg.
Ja, guten Morgen. Jana, schöne Grüße in die Runde. Jana, auch aus Hamburg. Ich bin Mitte 50 und ich bin selber betroffen und auch viele Menschen kenne ich, die von dieser Situation betroffen sind. Ich kann nur sagen, was Jobcenter mit den Menschen in dieser Situation macht, allerdings auch davor, es ist erschreckend. Es ist einfach furchtbar, wie diese Agenturen die Menschen zermürben, erniedrigen. Die Menschen werden tatsächlich als Schmarotzer betrachtet und die versuchen, alle Schikanen, die Menschen einfach abzuwimmeln. Hm. Wir sind nicht auf deren Geld, sozusagen Steuergelder der Menschen, andere angewiesen. Wir haben selber auch gearbeitet, wir haben jahrelang gearbeitet und eine Steuer bezahlt, aber aufgrund der Krankheit oder irgendwie Niederlagen im Leben, jetzt und auch durch Krise, diese Corona-Krise leider ganz stark tief runtergerutscht und die Jobcenter, die nutzen diese Situation aus. Sie können sich nicht vorstellen, mit welcher, auf welche Art und Weise die Menschen begegnen und auch die Anträge sofort abgelehnt und man wird einfach abgewimmelt.
Und wenn Sie sagen, Sie sind durch die Corona-Krise abgerutscht, was heißt das? Was ist Ihnen da widerfahren?
Ich wurde krank, allerdings nicht coronamäßig, sondern ich wurde krank und davor hatte ich auch andere Probleme, die ich bewältigen musste und dann, das kam alles auf einmal. Dass ich so weit diese Gesellschaft, ich meine diese behördliche Gesellschaft kennengelernt habe. Diese Menschen, die auf die Straße sitzen, ich kenne so viele, ich habe so viele Bekannten, mittlerweile Freunde gefunden, die sind Akademiker, die sind Künstler, Schriftsteller und die sind davon betroffen und die werden allerdings einfach durch diese Raster gefallen, Schmarotzer, Penner, sogar die Leute, die einen weiten Blick haben, betrachten diesen Menschen auch als, ja, Nichtsnutzer, die wollen selber nichts tun und sie sind jetzt in diese Grad eingestuft. Und im Grunde genommen, mein letztes Wort, ich will diese Gespräche nicht lange aufhalten, dieses Amt, diese Behörde, sogenannte Agentur für Arbeit oder Jobcenter, muss umgekippt werden. Hartz IV ist Erniedrigung, es ist inhuman, nicht human und nicht entspricht nicht die Menschenrechte. Die Menschenwürde ist untastbar, aber hier ist dieser Satz einfach, das kann man vergessen. Da haben sie als Hartz IV-Bezieher keine Rechte, sie sind nur eine Nummer.
Jana, ich danke Ihnen, dass Sie uns aus Hamburg angerufen haben und Ihre Erfahrungen da auch geschildert haben. Und so wie Sie es auch geschildert haben, kann diese Corona-Krise mit all ihren Maßnahmen, den Schließungen, die damit verbunden waren, ja auch durchaus quer durch alle Schichten viel, viel mit sich ziehen. Und viele Menschen sind betroffen, haben viel verloren. Ihre Existenzen sind nach wie vor auch in Gefahr. Darüber sprechen wir heute auch von der Corona-Krise besonders betroffen. Wie geht es da sozial Benachteiligten? Menschen. Uns haben viele Hörerinnen und Hörer auch erreicht, haben uns auch geschrieben. Ein Hörer schreibt, er findet die Senkung der Mehrwertsteuer völlig unangebracht. Einem armen Menschen, der dringend etwas für 10 Euro braucht, ist nicht viel geholfen, wenn er jetzt 30 Cent weniger bezahlen muss. Einen richtigen Vorteil hat nur ein reicher Mensch, der sich ein Luxusgut für 10.000 Euro kauft und Gutscheine für ärmere Menschen wären besser gewesen. Und eine weitere Hörerin, die anonym bleiben will, hat uns angerufen. Sie ist arbeitslos. Suchend hat selbst keinen Computer, ist auf die dauerhafte Öffnung von ehrenamtlichen Hilfsorganisationen angewiesen, fühlt sich komplett alleine gelassen und sehr abgehängt und die Ämter zeigen kaum Empathie und helfen einem nur bedingt. Wirkt auch ein bisschen so, als seien auch möglicherweise die Ämter fast hilflos in diesen Corona-Zeiten. Ärmere Menschen haben keine Lobby, das klingt abgedroschen, aber dass die Probleme hier so am Rande bleiben, kein Aufschrei durch die Politik geht. Julian Thielen, Sie sind 28 Jahre jung, engagieren sich stark, versuchen zu helfen und zu unterstützen. Macht Sie das alles manchmal auch wütend?
Ja, absolut. Ich glaube, man muss ein Ventil finden und genau dieses Ventil, was ich für mich persönlich gefunden habe, solidarisch mit anderen Menschen auf die Straße zu gehen, in Arbeitskreisen aktiv sein, Petitionen zu entwickeln, genau das ist sozusagen gerade ja auch nochmal durch die Corona-Krise weggebrochen, weil es nicht möglich war. Das macht es für ein individuell selbst auch noch mal schwieriger, die Hilfe, glaub, anzubieten und auch so durchzuhalten, da man im Endeffekt, wie ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, eigentlich Hand in Hand mit den Menschen auf der Straße stand und die gleiche Hilflosigkeit verspürte. Damit möchte ich die Lebenslage nicht abmildern, aber die Hilflosigkeit in dem, dass wir eben gar nichts anbieten können und trotzdem Empathie vermitteln wollen und zeigen wollen, dass wir an einer besseren Lebenslage für jeden einzelnen Menschen kämpfen. Das ist immer schwer zu vermitteln. Und dann bleibt oft das einzige Ventil, sozusagen das auf die Straße zu bringen, in politische Verhandlungen. Aber auch da merken wir, und das ist, glaube ich, mit einer ganz großen Frust, der entsteht und wo man sich immer selbst hofft, dass dadurch keine Resignation bei einem selbst entsteht, dass die Deutungshoheit über das, was sozusagen diese Menschen erleben, wie uns gerade die Anruferin aus Hamburg berichtet hat, dass diese eben weiterhin bei der Politik ist und nicht bei den Menschen selbst. Also wir brauchen da mehr Mitbestimmung, wir brauchen demokratische Mitbestimmung. Und ich glaube auch einfach, die Menschen, die selbst in den Lebenslagen sind, müssen gehört werden und müssen die Deutungshoheit haben. Gerade auch in Bezug zum Beispiel mit Ämtererfahrungen, mit Scheitern bei Ämtern, mit Stigmatisierung und Demütigung-Erfahrung. Da könnten wir ein Lied von singen. Wir kriegen es nicht transportiert, stellvertretend. Wir tun uns schwer damit, dass unsere Stimmen anerkannt werden, dass wir wahre Berichte nur weitergeben und uns das nicht sozusagen bei den Haaren herbeiziehen. Und es ist eben auch schwierig, genau da Menschen solidarisch genau diese Menschen zu gewinnen. Also wer alltäglich damit beschäftigt ist, sein Existenzminimum zu sichern, auf kreative Möglichkeiten und am Existenzminimum nagt oder gar keins mehr besitzt und sich eine Dusche suchen muss oder überlegen muss, wie er sich das nächste Brötchen kaufen kann, weil die Tafeln geschlossen haben, der hat eben auch keine Zeit, um sich politisch noch weiterzubilden oder gemeinsam auch mit uns auf die Straße zu gehen, weil ihm dadurch eben auch das Essen zum Beispiel eng geht oder der Cent, den er sich auf der Straße arbeiten würde. Das macht es eben immer auch wieder schwierig, als Gruppe gemeinsam die Verhältnisse sichtbar zu machen.
Und es geht auch um Familien, die aufgrund ihrer schlechten Einkommensverhältnisse zum Beispiel in beengten Wohnverhältnissen leben und unter dem Wegfall der Kinderbetreuung besonders zu leiden haben. Die sind ebenso betroffen, das berichten Fachkräfte auch der Jugendhilfe. Was würden Sie noch sagen, Birgit Leindecker, als Familienforscherin und Entwicklungspsychologin, wenn wir auf die Familien schauen? Wo trifft es denn die Familien besonders?
Also es trifft fast alle Familien. Es gibt irgendwie einzelne Familien, die gesagt haben, uns geht es jetzt eher was besser durch die Corona-Krise. Wir können mehr Zeit mit den Kindern verbringen oder der ADHS hat sich verringert. Aber die meisten Familien sind noch mal sehr betroffen und auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und da gilt natürlich auch, dass diejenigen, die die geringsten Ressourcen haben, die unter beengten Wohnverhältnissen leben, die auch jetzt noch mal, wo die materiellen Ressourcen fehlen, wofür jetzt auch Kinder oder auch Erwachsene auch keine Endgeräte da sind, wo sie nochmal, also Computer und so weiter auch da sind, mit denen sie nochmal mit der Außenwelt Kontakt haben können, die sind einfach nochmal in ganz besonderem Maße betroffen und in besonderem Maße abgehängt. Und was man auch jetzt gerade, wenn es um arme Familien geht, was man da auch nicht unterschätzen sollte, ist die, was ich vorhin auch schon mal sagte, so das, was es ausmacht, dass eine Struktur von außen gegeben wird, durch Kita und durch Schule, die jetzt irgendwie wegfällt. Und auch nochmal, gerade wenn es um so Hartz-IV-Empfänger geht oder Familien, die sehr wenig finanzielle Ressourcen haben, dass in vielen Kitas und Schulen die Kinder auch dann kostenloses Mittagessen bekommen. Und das ist auch was wegfällt und was jetzt noch gleichzeitig kompensiert werden muss. Und dann sind Eltern da, die schnell überfordert sind durch finanzielle Sorgen und beengte Wohnverhältnisse und den Versuch, den Lebensalltag zu meistern und die einfach dann nochmal unter einen sehr, sehr großen Stress geraten. Und der Stress ist einfach sehr viel größer als bei Familien, wo das Einkommen gesichert ist, wo die Wohnung groß ist und wo die Zugang zu Computern und anderen Sachen haben und ihre Kinder dabei unterstützen können. Trotz allem Stress, der sich mit Homeoffice ergibt, aber dass die Kinder unterstützen können, dass sie noch so halbwegs die Schulaufgaben erledigen können.
Und wenn wir mal bei diesem Stichwort bleiben, auch in diesem nicht mehr existierenden Präsenzunterricht, kann man ja sagen, es ist dann nur vereinzelt, mal einmal die Woche, manchmal zweimal, wenn man Glück hat. Aber die Kinder sind vorwiegend zu Hause, es gibt Videounterricht. Sie haben die 300 Euro auch schon angesprochen, die im Konjunkturprogramm pro Kind ausgezahlt werden sollen. Haben gesagt, das ist im Prinzip das Gießkannenprinzip, aber das Argument war ja auch, möglicherweise kann man dafür auch einen Laptop anschaffen oder ein Netbook oder was auch immer, damit die Kinder in den ärmeren Haushalten den Zugang überhaupt zum Videounterricht auch haben. Ist es mehr als ein Tropfen vielleicht dann doch auf den heißen Stein?
Ja, also das, na gut, das kommt klar, je ärmer die Familie ist, desto wichtiger ist es natürlich auch 300 Euro zu haben und deswegen mehr könnt ihr damit anfangen. Aber wenn es eine Familie ist, die schon wenig Ressourcen hat, also die jetzt vielleicht auch noch, so wurde vorhin auch geschildert, dass irgendwie auch Tafeln wegbrechen, dass halt wenig Geld da ist. Und das wird man wahrscheinlich erstmal mit beschäftigt sein, überhaupt zu gucken, dass irgendwie Lebensmittel angeschafft werden und das oder dass einfach das Notwendigste damit erfolgt. Aber dass dann wiederum die Familien, die es sich leisten können, die 300 Euro zu nutzen, um damit dann auch einen Laptop zu kaufen für ihre Kinder und dann auch noch das Wissen verfügen, wie man das Ganze einrichtet und wie man eine WLAN-Verbindung herstellt, das wird dann wiederum bei den Familien sein, die grundsätzlich etwas mehr mit materiellen Ressourcen haben. Also den ganz je geringer die materiellen Ressourcen, desto weniger wird das irgendwie auch in bildungsrelevante Unterstützung investiert werden können.
Mit Blick auf die Bildungsungleichheit, die Sie auch schon angesprochen haben, ja mehrfach, da gab und gibt es immer wieder Warnungen, dass die durch die Corona-Krise sich auch verschärft. Seit Mitte März leben wir mit verschiedenen Eindämmungsmaßnahmen. Können Sie schon eine Art Bilanz ziehen? Also wie wirken sich die Maßnahmen tatsächlich auf Bildungschancen aus? Gibt es da Erkenntnisse?
Es gibt noch, gibt jetzt wenig jetzt Studien. Also wir hatten gerade eine Studie irgendwie angefangen und mussten sie dann irgendwie im März abbrechen. Es gibt seitdem keine Kontakte mehr oder fast keine Kontakte mehr mit den Kindern. Die sind jetzt vereinzelt wieder in die Schulen gekommen. Und aber es gibt jetzt wenig wirklich solide, belastbare Daten. Da werden wir noch eine Weile brauchen, um die generieren zu können. Aber wir wissen aus anderen Studien, die vor allen Dingen auch in Ländern durchgeführt wurden, wo lange Sommerferien sind, wo teilweise hier sind die Kinder 6-7 Wochen in Sommerferien, teilweise in anderen Ländern auch bis zu 8 Wochen oder noch länger. Und da gibt es immer diese Sommerlücke, dass die Kinder, die aus bildungsfernen Familien kommen, also die wenig Unterstützung bekommen und die vor allen Dingen in den Ferien jetzt kein anregendes Ferienprogramm gehabt haben, jetzt nicht irgendwie am Strand waren und Muscheln gesammelt und klassifiziert haben, sondern die im Grunde genommen zu Hause waren in beengten Wohnungen und gewartet haben, dass die Ferien vorbeigehen, dass die mit einer ganz großen Wissenslücke nochmal in die Schule kommen und dass die auch eine ganze Weile brauchen, bis sie wieder auch so kognitiv aufnahmebereit sind. Und das ist jetzt schon noch, und das wird sicherlich auch nochmal in besonderem Maße jetzt in der Situation gelten, wenn wir das übertragen, dass Familien, die ihren Kindern trotz allem noch irgendwie Anregung geben konnten, die mit den Fahrradtouren unternehmen konnten oder sie unterstützen konnten bei den Hausaufgaben oder kreativ waren, mit den Kindern wie eine Wohnzimmer-Olympiade und sonst was durchzuführen, die haben andere Anregungen bekommen als diejenigen, die in beengten Wohnungen lebten und unter einfach wenig Ressourcen für Familien da waren.
Frau Leindecker, wir knüpfen da gleich nach den Nachrichten nochmal an. Wir sprechen heute über diejenigen, die von der Corona-Krise besonders betroffen ist. Sie können uns weiter anrufen 00800 4464 4464 und hören Sie dann vielleicht gleich nach den Nachrichten. Von der Corona-Krise besonders betroffen? Sozial benachteiligte Menschen, um die geht es heute hier in der Lebenszeit. Und wenn Sie sich beteiligen mögen, rufen Sie uns gerne noch an. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Und geschrieben hat uns unter anderem Peter Stoppock aus Braunschweig. Er findet es traurig, dass es momentan keine Flohmärkte gibt. Nicht nur, dass sozial benachteiligte Menschen dort oft eine Nische gefunden haben, jenseits von digitalen Plattformen etwas zu verkaufen. Für viele sei es entscheidend, dort einen gewissen Ausgleich im Sozialgefüge zu finden, wenn man sich für sein Kind glücklicherweise ein Fahrrad leisten kann, weil der Vorbesitzer sich ein neues Pedelec gekauft hat. Eine Hörerin hat uns angerufen, sie ist seit 25 Jahren erwerbsunfähig, kann von ihrer Rente monatlich 200 Euro abgeben und hilft damit Obdachlosen. Sie hat ein paar lokale Läden, mit denen sie eine Vereinbarung hat, dass sie Gutscheine bezahlt, womit sich die Obdachlosen dann einen warmen Mittagstisch oder Getränke holen können. Das macht sie selber mit ihrem privaten Geld. Sie hat eine kleine, günstige Wohnung und hat einfach etwas über, das, da sie selbst nicht viel braucht. Das ist also das Beispiel einer Hörerin, die hilft. Und Klaus Lenk schreibt uns, ihm ist völlig unerklärlich, warum jedes Kind 300 Euro bekommen soll. Milliarden werden sinnlos herausgeschmissen und die wirklich Armen in unserer Gesellschaft, die gehen leer aus. Mit sozialer Gesellschaft hat das seiner Meinung nach nichts zu tun. Und er hat einen Vorschlag, jeder, der unter 1000 Euro erhält, bekommt jeden Monat 400 Euro vom Staat. Wobei vom Staat nicht richtig ist, also eher vom Steuerzahler. So also der Vorschlag unseres Hörers. Wir haben vor den Nachrichten über die Bildungschancen gesprochen. Der Präsenzunterricht ist ja über Wochen schon zum Teil ganz ausgefallen. Die Lage von Kindern aus sozial benachteiligten Elternhäusern haben Sie, Frau Leindecker, besonders ja im Blick als auch Leiterin des Interdisziplinären Zentrums für Familienforschung. Wir hatten dazu schon auch einmal eine Sendung hier im Deutschlandfunk, wo es explizit um die Bildungsgerechtigkeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den Maßnahmen dazu ging. Da haben Sie von einem Projekt erzählt, das Sie geplant haben, in dem sollte es um Kinder aus sozial benachteiligten Familien gehen. Wie können die womöglich in den Ferien Versäumtes nachholen? Sie hatten ja auch den Vorschlag von dem Herrn Schäuble unterstützt, dass man möglicherweise die Sommerferien etwas verkürzt. Das ist nicht so gut ausgegangen, da haben Sie viel Widerstand erfahren. Aber wie können die womöglich in den Ferien Versäumtes nachholen, die Kinder aus sozial Benachteiligten? Da sind Sie inzwischen schon um einiges weiter. Mehr als 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Universitätsallianz Ruhr haben die Initiative Universität bietet Ferienunterstützung bereits gestartet. Und die können Sie uns sicher genauer beschreiben. Um was geht's da?
Ja, die Idee war, also langsam ging uns ja dann auf, dass so im April, Mai spätestens, dass die Chance sehr gering ist, dass die Kinder wirklich wieder in die Schule kommen oder wenn, dann wie wir jetzt die Situation ist, dass sie nur einzelne Tage vor den Sommerferien überhaupt noch in die Schule gehen. Und gleichzeitig war ja, wir kamen ganz schnell die Idee auf, im Februar, März, als sich Corona abzeichnete, dass Medizinstudierende die Kliniken unterstützen sollten. Und oder das PJ wurde ja auch im Jahr verschoben, damit die jetzt schnell auch in die Kliniken kommen können. Und wir hatten eine Idee, was ist, wenn wir jetzt Lehramtsstudierende nehmen oder Studierende der Pädagogik, Psychologie, Sozialarbeiten und anderen mehr und überlegen, wie können wir für die Kinder aus, jetzt speziell nochmal aus benachteiligten Familien, die nicht in Urlaub fahren können, wie können wir für die nochmal ein sinnvolles Angebot machen. Die Idee war, dass so Studierende der unterschiedlichen Lehramtsfächern Kindern vermitteln können, was sie an ihrem Fach lieben und dies auch in spielerischer Form weitergeben. Ich bin Psychologin, da lag es nahe, dass auch Psychologiestudierende Konzepte entwickeln, wie auch Angebote für Kinder mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne angepasst und realisiert werden können und wie dabei einfach die Bedürfnisse auch von Kindern aus belasteten Familien berücksichtigt werden können. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, okay, das Kind weiß jetzt nicht den Unterschied zwischen einem Adjektiv und einem Adverb und das wollen wir jetzt nachholen. Es geht nicht darum, jetzt so formal von so einem Unterrichtsstoff nachzuholen. Da müsste man irgendwie sehr, sehr viel Kontakt mit Lehrern haben und viel über das individuelle Kind wissen. Das Ziel ist so vielmehr, so die negativen Auswirkungen der anregungsarmen Monate zu kompensieren und die Kinder wieder in die Lage zu versetzen, neue Lehrinhalte aufzunehmen und diese auch dann zu integrieren. Mhm. Dass sie einfach Spaß am Lernen haben.
Das ist jetzt ein Projekt, das Sie in Ihrer Region angestoßen haben und wie viele Kinder etwa erreichen kann?
Das könnte so viele Kinder erreichen, wie wir es finanzieren könnten. Das Projekt stößt auf große Zustimmung und alle finden das irgendwie super cool. Aber wir haben bislang noch keine finanziellen Zusagen bekommen, außer großem Interesse, dass Grundschulen und Städte und so uns anrufen und sagen, sie wollen gerne daran teilnehmen. Wir können es jetzt erstmal nur diesen Sommer umsetzen, auch nur eine Woche im Grunde genommen im Probedurchlauf, wo wir das für 80 Kinder von 4 verschiedenen Grundschulen machen wollen und hoffen aber, dass wir dadurch auch genug Aufmerksamkeit erregen und bekommen, dass es dann nach in den anderen folgenden Ferien auch noch umgesetzt werden kann. Weil auch wenn so die Hoffnung da ist, dass jetzt die Schule wieder losgeht, ich sehe nicht, dass ab Mitte August alles wieder ganz normal ist, sondern ich denke, es wird wie noch eine ganze Weile dauern, bis wir wieder normalen Schulbetrieb haben. Und da jetzt auch noch die nächsten Ferien auch noch nutzen, die Herbstferien, die Weihnachtsferien, die Osterferien, auch die nächsten Sommerferien 2021, können wir Konzepte jetzt entwickeln und das dann auch in den nächsten Ferien weiter umsetzen. Der Bedarf ist riesig. Uns schreiben aber ganz viele Schulen an und sagen, sie wollen unbedingt mitmachen, Schulsozialarbeiter oder Bildungsbüros und andere mehr. Aber es fehlt im Augenblick noch so die wirklich finanzielle Unterstützung, die wir nicht mit eigenen Bordmitteln oder wir mit eigenen Bordmitteln nur gerade halt jetzt für die 80 Kinder leisten können.
Mhm. Während die Politik in der Corona-Krise milliardenschwere Hilfspakete auf den Weg bringt, ist für andere kaum Hilfe in Sicht. Und es bedarf sicherlich an ein oder anderer Stelle doch noch Unterstützung auch für solche Projekte wie Ihres, für Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose, Alleinerziehende, Menschen also, die in prekären sozioökonomischen Verhältnissen leben und die aus bildungsfernen Familien stammen. Hat auch eine Umfrage ergeben der Initiative Netzwerk Chancen. Angst vor den Auswirkungen der Corona-Krise. Wie geht es diesen Familien? Was bereitet da am meisten Sorgen? Darum geht es auch hier in der Lebenszeit heute. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 4464 4464 zu wählen. Und angerufen hat uns Zia Hüttinger aus Bremen. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Tag. Erstmal danke, dass ich hier mit in die Sendung mit reinkommen kann.
Schön, dass Sie uns angerufen haben.
Ich möchte gleich nochmal kurz, das habe ich jetzt noch im Vorfeld noch nicht erzählt, aber jetzt gerade, als Sie das jetzt hier, das Projekt gerade vorgestellt haben, worüber wir auch noch überhaupt nicht gesprochen haben, was vielleicht nicht, ja, Sie gehören auch dazu, also den ganzen Geflüchteten. Ich bin seit vielen Jahren auch ehrenamtlich unterwegs, Geflüchteten einfach in den Familien zu helfen, Einzelpersonen zu helfen. Und ich stelle fest, wirklich mit großer Sorge, dass in dieser Zeit jetzt, wo jetzt keine Schule war, dass das erworbene Deutsch so katastrophal zurückgegangen ist. Also mit einzelnen Familien, mit denen ich spreche oder mit auch Einzelpersonen, wo ich so denke, um Gottes Willen, das ist ja große Katastrophe irgendwie so. Weil sie haben eben halt in den Corona-Zeiten eben, die keine deutschen Leute hatten, nicht die Möglichkeit, sich mit denen zu treffen und weiter Deutsch zu sprechen. Mhm. Also das möchte ich da nochmal mit dazufügen. Die kommen auch noch eigentlich zu dem ganzen Schlamassel, sag ich mal, dazu.
Haben wir eingangs auch schon mal ganz kurz angesprochen. Birgit Leyendecker hat uns das auch geschildert, die auch Mitglied des Sachverständigenrates Deutscher Stiftungen für Integration und Migration ist und vermutlich ähnliche Beobachtungen gemacht hat. Sie haben uns aber auch noch aus einem anderen Grund angerufen, ja, nämlich welchen.
Genau. Also ich kann einfach jetzt aus zwei Dingen kann ich erzählen. Also einmal einfach für mich persönlich, und ich habe in Bremen ja die Bremer Suppenengel vor über 20 Jahren gegründet. Das ist eine Initiative heute, die einfach Menschen, die an der Armutsgrenze, ursprünglich habe ich mit Obdachlosen angefangen, aber heute alle, die an der Armutsgrenze leben, bekommen ein Essen von den Suppenengeln, und zwar nicht irgendwo, sondern wir gehen in die Brennpunkte, also in die Innenstadt rein. Ich erzähle jetzt erstmal von mir persönlich. Also ich bin seit langem eben halt auch Hartz-IV-Empfänger, und ich hatte jetzt also wirklich brandneu die Erfahrung mit Jobcenter gemacht. Ich hatte bei meiner Gasabrechnung, also Heizung, habe ich 15,27 €, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, habe ich ein Guthaben bekommen. Ich habe sofort ein Schreiben vom Jobcenter bekommen, dass mir diese 15,27 € nicht zustehen werden und dass das mir abgezogen wird. Und zwar vom Regelsatz wird es abgezogen. Und da habe ich mich in dem Zusammenhang, habe ich mich gefragt, ja, mit diesen 300 €, also die jetzt sozusagen ja nicht nur die, die im ersten Arbeitsmarkt sind, sondern auch die Menschen, die im Hartz-IV-Regelsatz sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Jobcenter einfach so sagt, ja, ihr kriegt jetzt pro Kind 300 € mehr.
Das können wir also relativ schnell aufklären, Sie, Herr Hüttinger. Das war gestern auch ein großes Thema, auch in der Politik. Und die Aussage wurde getroffen, dass die Grundsicherung da nicht angetastet wird, der Familienbonus nicht angerechnet wird. Das heißt, Empfänger von Sozialleistungen wie Hartz-IV oder Wohngeld, die erhalten die 300 € in voller Höhe zusätzlich zu den Regelsätzen, so zumindest gestern das, was ich vernehmen konnte aus der Politik. Ja.
Aber wie es dann in der Praxis aussieht, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Das nicht bezweifelt ist einfach.
Und Sie haben gesagt, Sie haben die Bremer Suppenengel gegründet vor 20 Jahren und betreiben die nach wie vor?
Ich bin jetzt so Ehrenvorsitzende, also sozusagen, ich habe so vor 5 Jahren, habe ich sozusagen von der ersten Reihe, bin ich in die 6. Reihe gegangen. Und also ich habe das aufgebaut, habe das geleitet, habe dann auch dafür das Bundesverdienstkreuz noch irgendwie bekommen, bevor ich aufgehört habe. Und mir war das einfach ein Anliegen, Menschen, die an der Armutsgrenze sind, also Menschen, die wir nicht sehen, Menschen, die wir an der Straße vorbeigehen, aber auch ältere Leute, die verschämt irgendwo sich aufhalten. Und die wollte ich erreichen, indem ich sozusagen mit dem Fahrrad in die Innenstadt gefahren bin und ein Essen ausgegeben hat. Also das ging von über Suppe, Salat, Obstsalat, weil mir war wichtig, dass auch was Frisches, dass sie auch wirklich Vitamine bekommen. Und jetzt zu Corona-Zeiten ist es jetzt so, dass also sie ein Zelt haben, das ist von den Schaustellern eben halt zur Verfügung gestellt worden, und dort sozusagen die weitere Versorgung stattfindet in Form von Lebensmitteln. Aber auch da, ich habe eben ein paar Mal mitgemacht, weil ich gemerkt habe, es gibt keine Kleiderkammer, also es gab keine Kleiderkammer, die die bei den Suppeninge die Kleiderkammer gemacht haben, waren alles Risikoleute, also ältere Frauen. Ich habe mich dann sozusagen angefangen, das eben halt mit dazu integrieren und habe aber auch erlebt, also auch selbst dieses Bedürfnis, ein Kleid zu haben, ein Schal zu haben, eine Mütze zu haben, weil zu der im April war es sehr kalt, weil niemanden anderes, also ob das jetzt Caritas oder Innere Mission, alle hatten zu. Dann wurde mir gesagt, wo können wir duschen, weil alle dicht haben. Dann war auch Medikament. Tschüss. Wir hatten das Glück gehabt, dass noch eine Ärztin, die schon viele Jahre eben halt das ehrenamtlich macht, auch irgendwie schon verrentet ist. Aber da geht es auch los. Wo habe ich Medikamente? Also weil ich habe nichts. So. Und da sozusagen, es war wirklich nochmal eine Verschärfung von dem, dass sie ja sowieso in Anführungszeichen schon die Geschlagenen waren, die sozusagen an der Armutsgrenze sind oder die, wie mal ganz salopp ein Mitarbeiter des Jobcenters gesagt hat, du bist der Dreck an der Badewanne, wenn man das Wasser rauslässt.
Sia Hüttinger, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich auch, dass Sie uns angerufen haben und uns Ihre Erfahrungen auch geschildert haben. Julian Thiele, der als Straßensozialarbeiter bei der Caritas in Hamburg arbeitet, hat Ähnliches auch geschildert. Nichts ging mehr dann plötzlich und Sie haben es auch gesagt, die Bremer Suppenengel, langsam können Sie wieder was anbieten, immer hin. Julian Thiele, wenn Sie auf Ihre Arbeit schauen, da hat sich ja in den zurückliegenden Wochen einiges getan. Da war sehr viel Erfindungsgeist auch gefragt, auch sicherlich von den verschiedenen Einrichtungen, die eben sich für die Bedürftigen auch einsetzen und sich da kümmern. Würden Sie sagen, da ist eine gewisse Art von Normalität inzwischen auch schon wieder eingetreten? Sie können da schon wesentlich mehr wieder machen?
Ja, es gibt wieder feste Anlaufpunkte, das kann man auf jeden Fall sagen. Es wird wieder sozusagen Essen und Co. verteilt, was auf jeden Fall aber nicht dem Bedarf gerecht wird. Dem Bedarf, das, was es an Leben braucht. Man muss sich immer vorstellen, die Befriedigung von Grundbedürfnissen ist eben weitaus mehr als eine Dusche und eine warme Mahlzeit. Gerade erleben wir zum Beispiel, dass die Einrichtungen immer noch keinen Aufenthalt bieten können. Das heißt, es gibt eine Kommstruktur, man bekommt an einer Tür mit Plexiglasscheibe vielleicht seine Post ausgehändigt, man bekommt ein warmes Essen und vielleicht irgendwie noch was anderes dazu, Hygienepaket. Und dann muss man direkt wieder gehen. Das heißt, man hat gar keinen Aufenthaltsort mehr, an dem man sich ausruhen kann, an dem man in Kontakt treten kann.
Das hat ja auch Sia Hüttinger gerade gesprochen, dass gerade Ältere, die da kommen, auch möglicherweise mehr brauchen als eine warme Mahlzeit. Da geht es eben auch darum, eine Einsamkeit vielleicht zu durchbrechen. Das ist eine Beobachtung, die Sie auch machen, dass die Menschen zunehmend vereinsamen?
Ja, absolut. Überwiegend muss man auch sagen, dass es gibt unterschiedliche Gruppen, die Eingruppen, die sehr gezielt sozusagen die Einrichtung aufsuchen, Aufenthalte nutzen, um eben gerade auch mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, weil das der einzige soziale Kreis ist, den sie überhaupt haben, der einzige Bekanntenkreis und Freundeskreis, die sozusagen gleiches Leid teilen, gleiche Lebenslage teilen. Und dann gibt es natürlich allgemein aber auch Menschen, die sich schon immer zurückziehen und in Einsamkeit leiden, weil sie gerade diese Zustände von diesem System nicht aushalten, weil es keine würdigen Zustände sind, in der Lebenslage zu leben, aber auch eben auch immer diese Hilfe anzunehmen. Ich muss immer sagen, wir haben viel Hilfe und das in den letzten Jahren, gerade seitdem viele Geflüchtete 2015 zu uns gekommen sind, hat sich relativ viel entwickelt, ähnliche Angebote, vor allen Dingen auch in Hamburg, die Lebensmittel auf der Straße austeilen. Davon haben wir ganz viel und die sind ganz wichtig und umso mehr Menschen sind darauf angewiesen und sie sind aber eben auch abhängig davon. Es besteht aber kein Anspruch drauf. Das ist nichts Zuverlässiges, das ist kein einklagbares Recht, was den Menschen zusteht und Grundbedürfnisse wie Privatsphäre, Gesundung, psychische Gesundheit fallen eben immer wieder runter und werden überhaupt nirgends befriedigt und aufgegriffen. Und man ist eben immer nur Nutznießer und muss gegebenenfalls oder manchmal leider eben auch gerade auch noch durch ehrenamtliche Gruppen vielleicht auch noch eine gewisse Dankbarkeit entgegenbringen, damit das gewürdigt wird, dass man diese Suppe auch noch erhält, das demütigt und entwürdigt eben gleich nochmal hinzu. Hier braucht es auf jeden Fall politische Abhilfen.
Mhm. Und das passt sicherlich auch, was uns eine Hörerin geschildert hat am Telefon, die uns angerufen hat, Frau Bühler aus dem Kreis Heidelberg. Ohne Corona hätten wir die sozialen Ungleichheiten auch. Die Zustände existieren seit Jahren. Die Leute werden sozial eingeteilt. Und die Corona-Krise, die offenbart, wo es in der Gesellschaft krankt, sagen ja auch nicht wenige. Es hat uns noch ein Hörer angerufen, der jetzt in der Leitung schon wartet. Walter Gerhardt aus dem Norden von Bayern. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Was können wir aus der Corona-Krise lernen? Was würden Sie sagen?
Naja, ganz kurz eigentlich nur, ich glaube, es wäre nicht, ja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man mal darüber nachdenken würde, dass man irgendwelche Patenschaften übernehmen könnte, dass also kompetentere Familien, reichere Familien, wie auch immer, sich Gedanken machen über andere Familien, wie auch immer die zusammengeführt werden, weiß ich nicht. Früher war es einfacher, da haben sie sich einfach an den Biertischen getroffen, die Menschen, da hat der arme Arbeiter mit dem kleinen Unternehmer gesprochen, das habe ich in der Kneipe meiner Eltern erlebt, da war das ganz normal, aber heute treffen sich ja die Menschen nicht mehr, nur in der Corona-Zeit dürfen sie sich nicht mehr treffen, also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin der Meinung, es wäre vielleicht ganz gut, wenn kompetente Menschen, soziale Kompetenz, finanzielle Kompetenz, sich einfach mehr um die Menschen kümmern würden, um die Kinder der Menschen kümmern würde, würden die einfach nicht so viel Geld haben, dass man sagt, okay, es nützt ja nichts, wenn man jetzt sagt, die kriegen Geld für einen Computer und dann steht das Ding zu Hause. Mir geht es genauso, ich habe ein Smartphone geschenkt bekommen, ich bin erst seit 2 Jahren online, ich bin Künstler und ich habe mich nicht so sehr um das soziale Netz gekümmert und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe nichts vermisst und ich merke immer mehr, dass das soziale Netz eigentlich nur spaltet und gruppiert. Also es bringt nicht mehr diese gesunde Mischung der Menschen in einem Staat durch ich vermisse irgendwie so ein bisschen das normale Begegnen einfach.
Wenn Sie auf sich selbst schauen, Sie sagen, Sie sind Künstler, Sie haben mit diesem sozialen Netz, damit meinen Sie das Internet im Prinzip, die Kommunikation über das Internet, nicht so viel zu tun. Wo würden Sie denn sagen, können Sie möglicherweise auch helfen oder unterstützen oder selbst auch Unterstützung erfahren in diesen Corona-Zeiten?
In der praktischen Begegnung auf der Straße, wie ich das schon jahrelang mache. Im Ansprechen, in Begegnung, in Cafés, wo man sich auch immer trifft, wissen Sie? Und da beginnt dieses praktische Miteinander und da entstehen diese Dinge, dass man auch in einem Verein ist oder man eine Fortbildung besucht oder dieses, dass immer fortwährend die Menschen doch irgendwie aufgehalten, jetzt ist halt das Dumme mit Corona, 1,50 Meter Abstand, Maske tragen, nicht mehr hingehen. Ich habe 2 gute Freunde, ein Ehepaar, die haben ein kleines Hotel und ich, da hängen auch ein paar Bilder von mir und ich weiß, was die für Probleme haben jetzt mit der Neugestaltung des Programmes von Corona, das Hotel weiterzuführen. Das ist schon heftig, wie die Menschen da auch so durch Corona immer mehr voneinander getrennt werden. Ja, auch wenn es sehr viele, ich glaube, in sozialen Netzwerken gibt es sicher viele Menschen, die irgendwas Gemeinsames machen und so. Das ist aber nicht die Begegnung, wissen Sie. Das ist nicht dieses Erleben der Sinnlichkeit, sage ich immer so, mit dem Ohr hören oder wie der andere riecht. Das ist sehr vereinfacht jetzt alles. Ne? Aber ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir zusammenbleiben.
Walter Gerhardt, ich danke auch Ihnen, dass Sie uns diesen Einwurf mit reingegeben haben in diese Sendung, das soziale Miteinander gegen die soziale Armut. Professor Birgit Leindecker, Sie sind Entwicklungspsychologin an der Ruhr-Universität Bochum. Das ist ein Plädoyer für mehr Kontakt, ja letztendlich auch direkten Kontakt, der in dieser Corona-Zeit ja eigentlich ausdrücklich nicht erwünscht ist, zumindest nicht in größeren Gruppen. Abstandsregelungen halten uns voneinander fern, Umarmungen finden weniger statt, nur noch im engsten Familienkreis. Was macht das mit der Gesellschaft?
Also das führt auf jeden Fall auch zu der Vereinsamkeit oder Einsamkeit, die vorhin schon irgendwie beschrieben worden ist. Aber was ich nochmal interessant fand, ist, was der Hörer aus Nordbayern gerade irgendwie beigetragen hat, dass aber so, im Grunde unsere Form von gesellschaftlichem Engagement, dass er die vermisst. Und es gibt es auch, wenn man so Familien angucken, wenn man Schulen angucken, Kinder angucken, gibt es auch Formen von gesellschaftlichem Engagement, beispielsweise in den Schulen.
Ein paar Beispiele ja auch hier gehört, schon in unserer Sendung gerade.
Ne? Genau, zum Beispiel die Leseparten, die es an den Schulen gibt und wo sich irgendwie auch oft irgendwie ältere Menschen engagieren, um mit Kindern zu lesen, die mit denen zu Hause das keiner macht oder die Schwierigkeiten haben, um einfach bleiben wir bei dem Beispiel. Und das kann jetzt nicht mehr stattfinden. Aber was wir aus der Corona-Krise lernen können, ist, dass wir da vorbereitet sein müssen, wenn die Kinder jetzt ein Tablet hätten und die Erwachsenen irgendwie auch, könnten die miteinander könnten die miteinander kommunizieren und reden, und Kinder könnten wie feste Termine haben, wo sie mit ihrem Lesepaten oder Lesepatin über Tablets oder über anderes Gerät verbunden ist und trotzdem gemeinsam lesen. Also das sind Sachen, da müssen wir auch, also jetzt ist Corona und vielleicht jetzt ist Covid-19, vielleicht ist irgendwann auch da mal Covid-20, aber wir müssen da auch lernen, vorbereiten und gucken, wie können wir in der nächsten Situation dazu Veränderungen führen.
Und oder da werden ja immer schnell auch die Rufe nach der Politik laut. Die Corona-Krise trifft die sozial Benachteiligten besonders hart. Darüber haben wir hier auch gesprochen. Experten fordern also spezielle Hilfsprogramme auch für ärmere Menschen. Aber das gesellschaftliche Engagement, das kann sicherlich auch einiges bringen. Julian Thiele, was würden Sie sich da als Straßensozialarbeiter wünschen?
Wir haben relativ viel gesellschaftliches, zivilgesellschaftliches Engagement erlebt. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir zum Beispiel in Hamburg Menschen in Hotels unterbringen konnten, in Einzelzimmern. Das ist ein Angebot, was wir noch nie hatten. Das haben wir fast mit Euphorie aufgenommen durch eine Großspende der Remsmar-Stiftung. Und dieses Angebot konnten wir obdachlosen Menschen oder bedürftigen Menschen für einen Monat anbieten. Mittlerweile sind das schon fast über zwei Monate, weil noch Privatspenden hinzugekommen sind von anderen Stiftungen und Privatmenschen. Das heißt, zivilgesellschaftliches Engagement erleben wir schon eben ganz gut. Ich würde das aber auch gerne nochmal aufgreifen, was der Herr gerade eben sagte. Das Engagement ist da und die Unterstützung vielleicht teilweise sogar. Es ist nur kein sicheres Netz, was immer auffängt und alle auffängt. Und der Austausch findet eben zum Beispiel durch Geldspenden und so statt, aber eben nicht durch das Zusammenkommen und das Miteinandersein und damit eben auch so ein bisschen die Sensibilisierung, die entsteht. Das Kennenlernen von Lebenslagen und feststellen, dass doch so viele Gemeinsamkeiten bestehen, gerade in den Biografien und in den Schicksalsschlägen und auch in den Möglichkeiten sozusagen, wie man sich unterstützen kann und wie man da wieder rauskommt. Das wünschen wir uns auf jeden Fall mehr und einfach. Ich glaube, man kann sagen immer wieder, dass wir gerade ganz aktiv auf der Suche sind nach einem Impfstoff gegen Corona, und das ist ganz wichtig, dass wir den haben. Aber einen Impfstoff gegen soziale Ungleichheit gibt es eben nicht und auch vor allen Dingen keinen, der mit dem sich noch Geld verdienen lässt. Und ich glaube, wir brauchen einfach politisch und auch gesellschaftlich wieder mehr Mut zur Utopie, dass, wenn es uns allen gut geht und wir alle auf den Ebenen, wie Frau Leinberger vorhin meinte, sozioökonomisch, soziodemologisch und psychosozial gut ausgestattet sind, dass wir alle davon mehr haben und miteinander profitieren und besser miteinander leben können.
Ein schönes Schlusswort. Julian Thiele, Straßensozialarbeiter bei der Caritas, hat hier bei uns mitgewirkt in der Lebenszeit, in der wir gesprochen haben über sozial benachteiligte Menschen in der Corona-Krise. Professor Birgit Leindecker, danke auch Ihnen, Entwicklungspsychologin an der Ruhr-Universität Bochum, Leiterin des Interdisziplinären Zentrums für Familienforschung. Danke auch Ihnen, dass Sie mitgemacht haben. Die Lebenszeit geht zu Ende. Ich bin Petra Einsminger und bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören.